Und heute sprechen wir über das Thema, was bleibt, wenn das Wunder ausbleibt. Und wie ihr wisst, es gibt Situationen, in denen wir wirklich alles getan haben, was in unserer Hand liegt und trotzdem merken, Herr, da müsstest du eigentlich jetzt eingreifen. Vielleicht liegt ein Befund auf dem Tisch, eine Diagnose. Ein Kind ist zu weit weg von seiner Familie und von Jesus. Zwei Menschen finden absolut keinen Weg mehr zueinander. Eine Abhängigkeit hält einen Menschen fest. Eine Tür bleibt verschlossen, obwohl wir doch so lange darum gebeten haben und so lange darum gekämpft haben. Und in solchen Augenblicken bitten wir mehr als nur um eine kleine Erleichterung für uns. Wir bitten um ein Wunder. Wir hoffen, dass Gott etwas tut, das unsere Möglichkeiten übersteigt und eine Lage wendet, die wir selbst eigentlich gar nicht mehr wenden können. Und dann vergeht Zeit. Vielleicht viel Zeit. Der nächste Arzttermin bringt kaum Veränderung. Das ersehnte Gespräch endet dann doch schon wieder im Streit. Der Mensch, für den wir beten, entfernt sich noch weiter von Jesus. Und irgendwann steht diese eine Frage im Raum: Was bleibt, wenn das Wunder dann ausbleibt? Und wer diese Frage kennt, braucht keine schnelle Erklärung. Ein Satz nimmt nicht unbedingt eine lange Nacht weg, ja, den wir sprechen. Auch ein richtiges Bibelwort kann zuallererst hart klingen, wenn es nur benutzt wird, um eine offene Wunde ziemlich schnell schließen zu wollen. Menschen mit einer unerfüllten Bitte brauchen eine Wahrheit, die dem wirklichen Leben standhält. Und Johannes erzählt uns von Thomas. Als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern erscheint, ist Thomas nicht dabei. Die anderen erleben den Moment und es verändert alles für sie. Jesus steht mitten in einem verschlossenen Raum. Er zeigt seine Hände und seine Seite und er spricht Frieden über die Angst der Jünger. Aber Thomas verpasst diese Begegnung. Später erzählen ihm die anderen, was sie gesehen haben. Sehr wahrscheinlich reden sie auch durcheinander. Einer beschreibt die Stimme Jesus, ja. Ein anderer erzählt von den Wunden. Und ihre Gesichter tragen eine Freude, die Thomas noch gar nicht teilen kann. Sie sagen, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas hört ihre Worte. Doch er hat nur das Zeugnis der anderen. Er hat Jesus selbst zuletzt am Kreuz gesehen. Er weiß, wie die Nägel einen Körper durchbohren. Er weiß, dass eine Lanze Jesu Seite geöffnet hat. Er weiß, dass sie seinem Herrn in ein Grab gelegt haben. Und darum sagt er ja auch, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Im ersten Moment klingt das schroff, das provokant, hart. Aber wisst ihr, ich höre auch darin einen Mann, der sich vor einer weiteren Enttäuschung schützen will. Thomas will keinen Trost, der für einen Abend trägt und am nächsten Morgen wieder zerfällt. Wenn er wieder hoffen soll, muss wirklich derselbe Jesus leben, der am Kreuz gestorben ist. Und 8 Tage vergehen. 8 Tage sind lang, wirklich lang, wenn alle anderen von einer Begegnung leben, die dir selbst fehlt. Jeden Morgen wacht Thomas auf und Jesus ist immer noch nicht erschienen. Jeden Abend sitzt er bei Menschen, deren Gewissheit er gerne hätte. Trotzdem bleibt er bei den Jüngern. Er zieht sich nicht zurück. Er hält ihre Freude aus, während seine eigene Frage offen bleibt. Und dann sitzen sie wieder zusammen. Die Türen sind verschlossen. Und plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Und Jesus wendet sich Thomas zu. Er kennt jedes Wort, das Thomas gesprochen hat. Er sagt, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sei gläubig. Johannes schreibt hier nicht, ob Thomas die Wunden tatsächlich berührt. Er berichtet nur seine Antwort. Mein Herr und mein Gott. Thomas bekommt keine Erklärung für die 8 langen Tage. Jesus sagt ihm nicht, weshalb er bei der ersten Begegnung gefehlt hat. Vor Thomas steht der auferstandene Herr. Die Wunden sind sichtbar. Seine Geschichte wurde nicht ausgelöscht. Der Tod hat sie nicht beendet. Thomas bekommt Jesus. Direkt danach erklärt Johannes, weshalb er die Zeichen Jesu aufgeschrieben hat. Jesus tat noch viele andere Zeichen vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Interessant ist, dass Johannes die Wunde als Zeichen beschreibt, also Zeichen sagt. Ein Zeichen, das müssen wir uns merken, ein Zeichen weist über sich hinaus. Er will unseren Blick immer zu einer Person führen. Die Bibel spricht außerdem von Wundern und Machttaten. Sie erzählt von einem Meer, das sich öffnet, von Brot, das für eine große Menge reicht, von einem Sturm, der auf das Wort Jesu verstummt, von Menschen, die aus zerstörerischen Bindungen frei werden, von Kranken, die aufstehen, und von Toten, die ins Leben zurückgerufen werden. Und in diesen Ereignissen wird Gottes Macht auf eine außergewöhnliche Weise sichtbar. Seine Herrschaft berührt eine Welt, in der die Menschen an eine ganz bestimmte Grenze kommen. Darum ist auch ein Wunder mehr als ein glücklicher Zufall oder ein schöner Moment. Zugleich müssen wir nicht jede gute Wendung, die uns passiert, mit einem großen Wort versehen. Eine gelungene Behandlung, ein kluger Rat, eine unerwartete Hilfe oder ein versöhnliches Gespräch sind alles Gaben Gottes. Wir dürfen ihm dafür ehrlich danken und wir sollen das auch. Wo die Bibel von Wundern spricht, geschieht etwas, das menschliche Möglichkeit sichtbar übersteigt und auf Gottes Handeln weist. Und diese Klarheit schützt uns vor Übertreibung und bewahrt zugleich auch die Erwartung, dass Gott wirklich eingreifen kann. Ich weiß, ich habe letzte Woche wieder eine Einladung bekommen. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, eine Einladung bekommen zu einem Gottesdienst. Der sollte an einem Freitagabend stattfinden. Und es war ein Heilungsgottesdienst. Und in dieser E-Mail wurde auch angeheftet, da werden Wunder garantiert. Darüber haben wir schon letzte Woche gesprochen. Also ich glaube, darauf muss ich nicht noch einmal eingehen. Machen wir weiter. In Kana wird Wasser zu Wein und die Herrlichkeit Jesu wird sichtbar. Am Teich Bethesda richtet Jesus einen Mann auf, der seit 38 Jahren krank ist. Vor dem Grab des Lazarus ruft er einen Toten heraus. Und jeder dieser Zeichen sagt etwas über Jesus. Es sagt nicht über die Menschen, die Wunder vollbringen wollen. Es sagt was über Jesus. Er bringt Freude, wo der Mangel sichtbar wird. Er hat Vollmacht über einen Körper, der seit Jahrzehnten keine Kraft mehr hat. Er steht vor einem Grab und nennt sich selbst die Auferstehung und das Leben. Das Zeichen ist groß. Der Herr, auf den das Zeichen zeigt, ist größer. Apostelgeschichte 12 hält diese Spannung ganz besonders ehrlich aus und auch, ja, wirklich ehrlich aus. Zu Beginn des Kapitels lässt Herodes Jakobus töten. Kurz darauf wird auch Petrus verhaftet. Die Gemeinde, sie betet inständig. Und in der Nacht führt ein Engel Petrus aus dem Gefängnis. Und eine Tür nach der anderen öffnet sich für ihn. Petrus steht plötzlich frei auf der Straße. Und bemerkenswert ist, dass wir in demselben Kapitel lesen können, dass ein Apostel stirbt und ein Apostel auf eine wunderbare Art und Weise befreit wird. Lukas liefert uns keine Erklärung, weshalb die Wege so verschieden laufen. Die Befreiung des Petrus sagt nichts gegen die Treue des Jakobus aus und nichts gegen die Liebe Gottes zu ihm. Die Bibel macht aus dem Wunder keine Formel. Sie erzählt ehrlich, dass Gott eingreift und dass seine Kinder zugleich Wege gehen, deren Sinn sich uns komplett entzieht. Und genau hier, liebe Gemeinde, liegt eine Wahrheit, die uns trägt, wenn ein erbetenes Wunder mal ausbleibt. Wenn das Zeichen ausbleibt, ist der, auf den alle Zeichen hinweisen, immer noch da. Er ist nicht weg. Jesus ist nicht verschwunden, nur weil sich ein Befund jetzt nicht verändert hat. Seine Liebe ist auch nicht kleiner geworden zu uns, weil ein Gebet anders beantwortet worden ist, als wir es uns erhofft haben. Seine Herrschaft hängt nicht daran, dass wir heute schon alles sehen, was er eines Tages vollenden wird. Versteht mich nicht falsch. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Erwartungen herunterschrauben und nur noch vorsichtig beten sollen. Wir sollen erwartungsvoll beten. Und Jesus Christus lebt. Er kann heilen. Er kann einen Krankheitsverlauf komplett wenden. Er kann durch eine Operation helfen, durch Medikamente, durch eine Therapie, durch Pflege. Er kann auch unmittelbar eingreifen, auf eine Art und Weise, für die kein Arzt eine Erklärung findet. Das geht. Wir dürfen ihn konkret auch darum bitten. Diese Bitte kann vielleicht deinen eigenen Körper betreffen. Sie kann einem Sohn gelten, der sich in einer Abhängigkeit verliert, einer Ehe, in der noch kaum ein ehrliches Wort miteinander geredet wird, oder einem Menschen, dessen Herz für das Evangelium komplett verschlossen wirkt. Auch eine finanzielle Not oder eine aussichtslose Situation im Dienst kann uns immer wieder an den Punkt bringen, an dem wir sagen, Herr, du musst jetzt einen Weg öffnen. Einen Weg, den wir jetzt vielleicht nicht sehen. Und solche Bitten gehören vor Jesus. Wir müssen sie weder klein machen, noch geistlicher klingen lassen, als sie tatsächlich sind. Im Markus-Evangelium, erzählt Markus von Jairus. Er ist Vorsteher der Synagoge und auch ein angesehener Mann. Und als seine Tochter im Sterben liegt, da zählt sein Ansehen nichts mehr. Er drängt sich durch die Menge, fällt Jesus zu Füßen und fleht ihn an. Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und Jesus geht mit ihm. Ich stelle mir vor, wie Jairus diesen Weg erlebt. Er kennt die Straßen. An diesem Tag fühlt sich jeder Schritt aber irgendwie anders an, weil Jesus neben ihm geht. Zu Hause ringt seine Tochter mit dem Tod. Doch Jesus ist unterwegs zu ihr. Und solange Jesus mitgeht, hält Jairus sich an dieser einen Hoffnung fest. Aber dann bleibt Jesus stehen. Eine Frau hat sein Gewand berührt. Und diese Frau leidet seit 12 Jahren an Blutung. Viele Ärzte haben sie behandelt. Geld ist verbraucht. Und sie wagt sich von hinten an Jesus heran und berührt sein Gewand. Augenblicklich merkt sie, dass etwas geschehen ist mit ihr. Und Jesus dreht sich um und fragt, wer ihn berührt hat. Für die Jünger ist das eine Kaum verständliche Frage, denn die Menge drängt sich von allen Stellen. Und Jairus, was macht Jairus? Er steht daneben. Seine Tochter stirbt und Jesus beginnt mitten auf diesem Weg ein Gespräch. Die Frau erzählt ihre Geschichte und Jesus hört ihr zu. Er weist sie nicht ab. Er nennt sie Tochter und spricht Frieden über ihr Leben. Und Jairus, er wartet. Wisst ihr, es gibt eine Form des Wartens, die nur der kennt, dessen Bitte keinen Aufschub zu erlauben scheint. Jairus sieht, wie Jesus einer anderen Person hilft. Er könnte sich darüber freuen, doch in seinem Haus läuft die Zeit ab. Während Jesus noch spricht, kommen Menschen aus dem Haus des Jairus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal erkennt man eine Nachricht im Gesicht eines Menschen, noch bevor sie ausgesprochen worden ist. Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Bis zu diesem einen Satz war die Hoffnung noch schwer. Nun scheint sie sinnlos. Jesus hört die Worte und sagt zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Er erklärt die Verzögerung keinesfalls. Er zeigt Jairus auch keinen Plan. Er ruft ihn, den nächsten Schritt mit ihm zu gehen. Und hier wird sichtbar, was auch Glaube ist. Glaube ist keine Kraft, mit der ein Mensch ein Wunder erzeugt. Glaube hält sich immer an Jesus fest. Jairus hört die Stimme aus seinem Haus und die Stimme des Herrn. Eine Stimme erklärt den Weg für beendet. Es ist vorbei. Jesus ruft ihn weiter und Jairus geht mit ihm. Im Haus hat die Trauer bereits begonnen. Die Menschen weinen und klagen und Jesus geht zu dem Mädchen, nimmt ihre Hand und sagt, Talita kum, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und das Mädchen öffnet die Augen und steht wieder auf. Bei Jairus geschieht dieses Wunder, wonach wir oftmals beten. Seine Geschichte gibt uns Mut, unsere Not zu Jesus zu bringen. Wir dürfen auch Namen nennen. Wir dürfen Gott sagen, wonach wir uns sehnen. Wir dürfen um etwas bitten, das menschlich schon unmöglich geworden ist. Wisst ihr, viele Menschen leben allerdings lange auf diesem Weg zwischen der Bitte und dem Haus. Sie wissen, dass Jesus mitgeht, zugleich sehen sie doch keine Veränderung. Jeder Arzttermin, jeder gute Tag und jeder Rückschlag bewegt ihre Hoffnung hin und her. Dieser Weg kann durch ein Krankenhaus führen. Er kann auch durch jahrelange Sorge um ein Kind, durch eine festgefahrene Beziehung oder durch eine Not führen, die niemand von außen sieht, aber trotzdem ist sie existent. Gemeinsam ist diesen Wegen, dass wir Gottes Eingreifen erbitten und sichtbare Antworten noch nicht in den Händen halten. Dann kommt ein Punkt, an dem die Geschichte anders endet als bei Jairus. Der Mensch wird nicht gesund. Eine Krankheit bleibt, ein geliebter Mensch stirbt. Ich habe das schon oft erlebt, aber an dieser Stelle darf niemand dem Kranken oder seiner Familie erklären, ihr Glaube sei zu klein gewesen. Solche Worte legen einfach nur eine zweite Last auf die existente Last. Zur Krankheit kommt dann auch noch die Anklage, ja, geistlich versagt zu haben, nicht genug geglaubt zu haben. Und die Bibel gibt uns kein Recht dazu. Paulus kannte Gottes Macht. Durch seinen Dienst geschahen außergewöhnliche Dinge. Trotzdem trug er eine Last, die er den Pfahl im Fleisch nennt. Wir wissen nicht, was dieser Pfahl im Fleisch ist. Ob es körperliche Natur ist oder einer anderen Natur entspricht. Aber Paulus bittet den Herrn dreimal, sie von ihm zu nehmen. Und was war Gottes Antwort für ihn? Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Ich glaube, dieser Satz ist leicht zitiert, aber irgendwie schwer gelebt, oder? Gottes Gnade ist keine Erklärung, die jedes Warum beantwortet. Sie ist die Gegenwart Christi, die einen Menschen hält, wenn die eigene Kraft nicht mehr reicht. Paulus bekommt hier keine Geringschätzung von Gott, keine Geringschätzung seiner Bitte. Er bekommt die Zusage, dass Christus ihn in seiner Schwachheit nicht verlassen wird. Ich weiß nicht, ob ihr Joni Eriksson Tada kennt. Joni Eriksson Tada war 17 Jahre alt, als sie bei einem Badeunfall ihr Genick gebrochen hat. Und innerhalb weniger Sekunden hat sich ihr Leben komplett verändert. Sie konnte ihre Hände und Beine nicht mehr bewegen. Im Krankenhaus betete sie um Heilung und andere beteten für sie mit. Sie hoffte, eines Tages wieder aufstehen zu können. Aber die körperliche Heilung kam nicht. Ihr Weg führte sie durch Verzweiflung, durch Schmerzen und schwere gesundheitliche Krisen. Sie musste lernen, Hilfe für Dinge anzunehmen, die vorher selbstverständlich gewesen waren. Und ihre Geschichte ist keine Geschichte mit einer schnellen Auflösung. Doch Christus ließ sie auf diesem Weg nicht los. Aus ihrem Leben wuchs ein weltweiter Dienst für Menschen mit Behinderungen. Bis heute erzählt sie von Jesus. Ihre Geschichte sagt nicht, dass eine Lähmung leicht wird. Sie zeigt, dass ein Mensch von Christus getragen werden kann, auch wenn die erbetene Heilung oder Hilfe oder das Gebet, das wir sprechen, nicht erfüllt worden ist oder anders erfüllt worden ist. Und wisst ihr, das ist wichtig für jeden, der mit einer offenen Bitte in seinem Leben lebt. Du bist vor Gott kein Christ zweiter Klasse. Eine Krankheit, eine zerbrochene Beziehung oder andere ungelöste Anliegen beweisen kein geistliches Versagen. Ein unerfülltes Gebet bedeutet nicht, dass Jesus dich übersehen hat. Wenn das Zeichen ausbleibt, ist der Herr noch da. Und wenn ein Mensch diesen Weg nicht alleine tragen kann, da ist die Gemeinde gerufen, bei ihm zu bleiben. Jakobus schreibt, ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vor meinem inneren Auge sehe ich da keine große Bühne. Da sehe ich keine Ankündigung über Wunder, über Heilung im Gottesdienst. Ich sehe einen Menschen inmitten einer Gemeinde. Geschwister stehen um ihn. Einer nimmt etwas Öl und berührt seine Stirn. Und sein Name wird vor Gott gebracht. Die Krankheit, die wird nicht vorgeführt. Der Mensch wird getragen. Die Gemeinde bittet um Heilung, sie bittet um Weisheit für die Ärzte, um Kraft für Behandlung und um Frieden für die ganze Familie. Und auch das Öl besitzt keine eigene Kraft. Auch die Hände der Ältesten besitzen keine eigene Kraft. Alles geschieht im Namen Jesu. Der Kranke wird seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade anvertraut. Und dann kommt das Amen. Und manchmal folgt darauf eine Heilung. Dann darf die Gemeinde sich freuen und die Ehre Gott geben. Bleibt die Bitte offen, da endet der Auftrag der Gemeinde nicht. Nun beginnt das Mittragen, oft erst richtig. Jemand fährt mit zum Arzt. Eine Mahlzeit steht vor der Tür. Nach dem Untersuchungstermin klingelt das Telefon. Ein Mensch sitzt nicht alleine im Wartezimmer. Wochen später kennt noch jemand seinen Namen und seine Lage. Und wie oft habe ich das erlebt, dass es nicht der Fall ist, dass man für die Person betet, aber dann auch wiederum sagt, wir haben unseren Teil getan. Wisst ihr, im Mittragen wird Christus erst richtig sichtbar. Eine Gemeinde darf Leidenden nicht nur während eines Gebetsabends lieben. Der Kranke bleibt Bruder, bleibt Schwester, bleibt ein geliebter Mensch. Seine Würde hängt nicht davon ab, ob seine Geschichte später als ein Heilungszeugnis erzählt werden kann. Auch medizinische Hilfe dürfen wir dankbar annehmen. Ärzte, Medikamente, Therapien, Pflege stehen dem Glauben nicht im Weg. Gott kann durch menschliches Wissen und durch die Hände anderer Menschen helfen. Wer eine Behandlung annimmt, vertraut deshalb nicht gerade weniger Gott. Unsere Hoffnung reicht außerdem weiter als diese Jahre. Und jede Heilung in dieser Welt ist kostbar. Sie bleibt vorläufig, das wissen wir alle. Lazarus kam aus dem Grab und musste später wieder sterben. Die Menschen, die Jesus heilte, bekamen ihren Körper für eine Zeit lang zurück. Die endgültige Heilung, die steht noch aus. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 15. Vers von einem unvergänglichen Leib, der unvergänglich auferweckt wird. Offenbarung 21 führt uns zu dem Tag, an dem Gott jede Träne von uns abwischt und den Tod und den Schmerz wegnimmt. Und wisst ihr, das ist kein billiger Trost auf eine ungewisse Zukunft. Die Auferstehung Jesu ist bereits geschehen. Thomas steht vor einem wirklichen Leib. Er sieht die Wunden und der Tod hat Jesus nicht behalten. Und genau deswegen besitzt unsere Hoffnung auch so einen festen Grund, so ein festes Fundament. Und nun stehen wir noch einmal mit Thomas in diesem verschlossenen Raum. Vor ihm steht Jesus, die Wunden sichtbar. Thomas bekommt keine Antwort auf jede Frage. Er bekommt den Herrn, der durch den Tod gegangen ist und lebt. Und Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Und das ist auch die Antwort, die die heutige Predigt uns mitgeben soll. Wenn du mit einer offenen Bitte lebst, bist du von Jesus nicht vergessen. Vielleicht wartest du auf Heilung, auf Befreiung, auf Versöhnung oder auch nur auf eine Tür, die Gott allein öffnen kann. Du musst kein Wunder hervorbringen, um echten Glauben zu beweisen. Du darfst Jesus mutig bitten und deine Hoffnung in seine Hände legen. Seine Antwort bleibt seine Sache. Deine Aufgabe ist, bei ihm zu bleiben. Und wir als Gemeinde dürfen Menschen mit offenen Bitten nicht alleine lassen. Wir beten weiter, hören zu und helfen dort, wo unsere Hände etwas tun können. Bei Kranken halten wir die Hoffnung auf die Auferstehung wach. Bei zerbrochenen Beziehungen suchen wir Wege der Wahrheit und Wege der Versöhnung. Wo ein Mensch gebunden ist, bleiben wir an seiner Seite und bitten um Befreiung. Was bleibt, wenn das Wunder ausbleibt? Der Herr bleibt. Auf jedes Wunder, auf den jedes Wunder weist. Seine Wunden zeigen, wie weit seine Liebe gegangen ist. Sein leeres Grab zeigt, dass Krankheit, Tod kein ewiges Recht an uns besitzen. Und darum kann unser Bekenntnis auch mit einer offenen Bitte bestehen bleiben. Mein Herr und mein Gott. Amen.